Es geht um den Propheten Micha. Ist voll super. Der Peter hat mir gerade 5 Minuten gespart von meiner Predigt durch seine tolle Einleitung. Bin immer so einer, ich mache mir dann Sorgen, oh, reicht die Zeit? Jetzt bin ich auf der sicheren Seite, weil ich mir manche Sachen gut sparen kann. Ihr dürft das jetzt starten dort vorne. Ich weiß nicht, wie sehr ihr so die kleinen Propheten überhaupt liest. Das ist ja so, das ist so Psalm und die Geschichtsbücher kennt man. Aber dann kommen da noch diese kleinen Propheten, die hat man schnell überblättert und man ist dann auf dem Weg ins Neue Testament. Weil die haben uns auch einige Spannende zu sagen. Habt ihr es vielleicht überhaupt schon mal gelesen, Micha? Auf jeden Fall habt ihr gerade mit Worten von Micha Gott angebetet und den Lobpreis gehabt, weil das Lied, was wir gerade gesungen haben, kommt noch ein Vers danach, sind die letzten Verse aus dem Micha-Buch. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Amen, das ist so ein krasses Wort, was wir bei Micha finden. Ja, wir haben gehört, wann er lebte, was seine Aufgabe war. Und ich finde, wenn man so von einem Propheten liest, der vor 2700 Jahren gelebt hat, also stellt euch das vor, 700 Jahre nochmal vor Christi Geburt, vor 2700 Jahren, da fragen sich viele: Ist es jetzt nicht nur, was Gott gesagt hat für die Zeit damals und für diese spezifische Gruppe, also für das Nordreich Israel und für das Südreich Juda? Ist auch Altes Testament. Was hat mir das heute zu sagen? Das ist so die Frage. Ich glaube, Micha hat uns eine Menge zu sagen. Es hat was damit zu tun mit seiner Botschaft, mit seinem Dienst und auch einfach, was wir in seinem Buch lesen können. Denn letztlich ist es Gottes Buch, es steht in der Bibel. Die Tatsache, dass dieses Buch in der Bibel steht, bedeutet, es ist Gottes Wort und Gott hat es nicht durch Zufall entstehen lassen, sondern er hat es ganz bewusst zusammengestellt, ganz bewusst zusammengefügt, was in seiner Bibel drinsteht. Und wir sehen anhand dessen, was wir auch im Neuen Testament immer wieder finden, wo sich Jesus selbst darauf bezieht, wo sich Paulus darauf bezieht, die anderen Apostel, was dort steht, es hat alles Hand und Fuß, es ist ein roter Faden und es ist auch eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Und da diese Geschichte mit uns gerade weitergeht und geschrieben wird, hat uns dieses Buch etwas zu sagen. Und ich finde auch einfach diesen Propheten Micha so toll, weil er nicht nur so ein Prophet ist, der einfach, ja, er predigt auch sehr viel Urteil für das Volk und er hat sehr viel Mahnung und Warnung. Aber er hat auch noch eine zweite Botschaft, die er uns geben will. Deswegen, Michas Buch enthält zwei Botschaften für uns. Das eine ist dieses Offenlegen von Vergehen und auch den Ruf zu Buße und Umkehr. Und das andere ist die Verkündigung eines Friedensreichs, die Verkündigung einer Gnadenzeit, die kommen wird. Und diese beiden Botschaften, die will ich mit euch einmal angucken und habe mir dazu exemplarisch 3 Stellen aus Micha rausgesucht. Wäre ein bisschen viel, es sind nur 7 Kapitel, aber das zu lesen, das sprengt jetzt dann doch ein bisschen den Rahmen. Lest es mal nach, also man kann das gut an einem Tag einmal durchlesen in der Stunde. Wir wollen uns die erste Botschaft angucken, die wir bei Micha sehen, das Offenlegen von Unrecht, von Vergehen, den Ruf zur Buße und Umkehr. Gucken wir mal die erste Stelle an, in Micha 3, Vers 8 bis 12. Ihr dürft das immer dort mitlesen, wenn ihr möchtet. Heißt es: Doch mich hat Jahwe stark gemacht, das ist Micha selbst, der redet, doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Hört her, ihr Führer der Nachkommen Jakobs, ihr Mächtigen des Hauses Israel. Ihr verabscheut das Recht, macht alles, was gerade ist, krumm. Ihr baut Zion mit Blut, Jerusalem mit Ungerechtigkeit. Seine Führer richten für Geschenke, seine Priester lehren für Bezahlung und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann berufen sie sich noch auf Jahwe. Ist Jahwe denn nicht unter uns? Was soll uns dann noch passieren? Darum wird Zion ein Trümmerhaufen sein, wird umgepflügt wie ein Acker und auf dem Tempelberg wächst Wald. Das geschieht wegen euch. Ja, das sind krasse Worte, die er dort hat. Er hat auch in den anderen Kapiteln vorher, spricht er Samaria, also das Nordreich, ganz gezielt an. Aber wir wollen mal gucken, was er hier sagt. Am Anfang sehen wir, was Micha sagt. Er sagt, dass ihn der Heilige Geist erfüllt hat und als solches ausgestattet hat mit einem Sinn für das Recht. Und das ist etwas, was der Heilige Geist uns gibt oder was ein Wirken des Heiligen Geistes ist. Wenn wir den Heiligen Geist erfahren und er uns erfüllt, dann kann er uns erst einen Sinn für Gottes Gebote und Gottes Recht geben. Es kommt nicht von alleine. Ihr könnt zwar das Recht studieren, da hat man vielleicht irgendwann auch einen Sinn dafür entwickelt. Das wisst ihr vielleicht, das habe ich ja gemacht. Das ist aber menschliches Recht, ja, also ich habe Jura studiert. Aber Gottes Gesetz, das kann man nicht einfach so lesen und sagen, okay, ich habe es verstanden. Gott muss sich uns offenbaren und muss uns durch seinen Heiligen Geist erst einen Sinn dafür vermitteln und uns die Augen dafür öffnen, was ist überhaupt seine Sicht der Dinge? Was ist seine Vorstellung des Rechtes? Was ist Recht in den Augen Gottes? Das liegt daran, dass Gott einfach anders ist als wir. Seine Sichtweise ist eben die des heiligen, allmächtigen Gottes, der auch der Schöpfer ist von uns, dieser Welt und auch des Rechtes. Und wir sind hier, wir können das erstmal nicht erschließen oder verstehen. Aber Gott kommt, sind Jesus gekommen und auch durch seinen Heiligen Geist. Und der kann uns einen Blick dafür geben, was ist eigentlich Recht in den Augen Gottes. Und Micha spricht hier, dass das geschehen ist. Der Heilige Geist musste ihn erfüllen und hat ihm auch das Gebot Gottes erschlossen. Ja, vielleicht denken wir dann aber auch so leicht, naja, ich bin ja Christ, habe ich ja auch den Heiligen Geist. Stimmt auch. Damit verstehe ich auch Gottes Plan und damit verstehe ich auch Gottes Recht. Ich glaube, dass das nicht so leicht ist. Zum einen schreibt hier auch Micha, er musste tatsächlich erst mit dem Geist Gottes erfüllt werden, um einen Blick dafür zu gewinnen. Das hat er auch nicht vielleicht in seinem Alltag, wenn er so darum geht, sondern es ist wirklich eine Offenbarung, ja? Im Englischen heißt es auch so, eine Revelation, mir ist etwas offenbart worden, mir ist ein Licht aufgegangen, mir ist was klar geworden. Das ist ein Handeln des Heiligen Geistes, Gottes Sichtweise der Dinge zu verstehen. Und erst da wurde ihm klar zu sehen eigentlich, was ist meine Sicht der Dinge? Wo sind bei Überzeugungen, wo ich davon ausging, so ist es ja, dann doch Dinge eingeflossen, die vielleicht der Zeitgeist geprägt hat, wie das so die Welt um uns herum sieht? Wo sind es Sachen, die ich einfach so gesehen habe, weil sie ganz stark in meiner Biografie sich einfach so entwickelt haben? Das ist die Erziehung meiner Eltern, die Sichtweise meines Umfelds. Wir kommen ja alle aus einer Biografie, wir haben unsere Eltern, wir haben einen Bildungshintergrund, wir haben vielleicht einen Wirtschaft- oder einen ökonomischen Hintergrund, aber wir haben einen örtlichen Hintergrund, ob ich jetzt aus Oberramstadt komme oder aus Berlin oder aus Hamburg, all das hat mich geprägt. Und das ist gar nicht so leicht, in unserem Kopf und in unserem Wertesystem auseinander zu dividieren, was ist Gottes Sicht der Dinge und wo fließen die Dinge rein, die mich geprägt haben und auch was mein Herzenswunsch so ist. Wir selbst haben ja auch so unsere Herzenswünsche und die schleichen sich auch so manchmal ganz schön unterbewusst ein und prägen auch unser Weltbild und unsere Sicht der Dinge mit. Und wer so ein bisschen dann über Biologie, ich bin kein Biologe oder Naturwissenschaftler, aber ich habe zumindest gelernt, das prägt richtig Synapsen. Also wenn du Denkmuster einübst und häufig denkst und Dinge so annimmst, dann bilden sich tatsächlich im Gehirn Synapsen. Es legen sich quasi neue Wege, es werden neue Autobahnen gelegt und deine Denkmuster gehen verstärkt dann in diese Richtung. Davon wegzukommen, genauso ist das eben mit Gewohnheiten, die kann man auch nicht von heute auf morgen ablegen. Du musst quasi wieder neue Wege erstmal in deinem Gehirn denken und legen, um das zu verstehen. Und ich glaube, so ist es auch mit Gottes Sicht der Dinge auf die Welt und auf unser Leben. Die sind nicht unbedingt die festgefahrenen, ausgetretenen und guten Wege, wie wir denken, sondern es braucht manchmal so eine Offenbarung zu zeigen, wo bist du das, Markus, der da eigentlich seinen Wunsch haben will und wo ist es einfach nur das, wie du geprägt bist, was du vielleicht gehört hast, was vielleicht auch dein Lieblingsprediger immer so predigt. Auch das können und müssen wir sogar immer wieder in Frage stellen und zu sagen, was ist Gottes Sicht der Dinge? Das sehe ich hier aus dem Text anhand dessen, dass diese Menschen in der damaligen Kultur, und es war eine Kultur, die nicht unbedingt, also es gab auch Heidentum natürlich und Götzenverehrung im Nordreich, aber es gab auch noch den Tempel im Südreich. Es gab auch gute Könige wie Hiskia und so. Da wurde auch Gottes Recht gelehrt. Es gab Führer, es gab Könige, es gab eine Struktur. Das Land war nicht unbedingt zu jeder Zeit im Chaos. Gab auch mal schwierige Zeiten, aber es gab auch immer geistliches Leben. Es gab geistliche Führer, es gab die Leviten in den Städten, es gab die hohen Priester, es gab Lehre, es gab Verkündigung, es gab Gottesdienste im Tempel. Und trotzdem musste Micha ihnen sagen, ihr seid vollkommen weg von dem, was Gottes Sicht der Dinge ist. Ihr sagt, ja, wieso ist Jahwe denn nicht unter uns? Ja, sie berufen sich auf Jahwe, lesen wir dort. Und das kann uns genauso passieren. Wir können genauso gut, dass wir sagen, Gottes Wille in unserem Leben geschehe oder wir wollen nach Gottes Willen fragen. Wir wollen Gottes Willen tun und tun aber unser eigenes. Also nur das Wort an sich ist es auch noch nicht. Und so war das hier in dieser Zeit. Das sah nach außen, es war nach außen nicht sofort erkennbar, dass hier nicht Gottes Wille geschehen ist und dass hier nicht nach Gottes Willen gefragt wurde. Weil der Name Jahwe wurde einfach gepriesen, der Name Jahwe wurde verkündet, der Name Jahwe war Teil des Lebens in Israel. Und doch sind sie weit abgekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was man einfach unter dem Begriff der Täuschung verstehen kann. Also die Menschen haben sich halt einer Täuschung in gewisser Hinsicht hingegeben. Sie haben gedacht, weil wir Gottes Volk sind, ist Jahwe auch bei uns. Und dann mussten sie von Micha hören, ihr seid in ganz vielen Bereichen überhaupt nicht bei Gott. Es passieren dort Sachen. Arme werden vernachlässigt. Eure Obersten, ja, die fragen auch mal nach Geld für einen Richterspruch oder so. Ja, das lesen wir hier. Das würden wir heute modern und im Stichwort Korruption vielleicht. So ein bisschen Lobbyarbeit ist ja auch, ist das gleich Korruption oder so. Das gibt's heutzutage auch. Und auch die Priester und die Propheten haben geguckt, wo sie bleiben. Kann man auch schön formulieren und sagen, naja, die müssen ja auch von irgendwas leben und so. Und so schleichte sich was ein und die Menschen und die ganze Gesellschaft damals waren einer gewissen Täuschung. Und ich glaube, das kann uns auch passieren. Ich kann das von mir sagen, dass das passiert. Gerade im letzten Jahr gab es so einen Punkt, wo ich auch immer dachte, wo ich gar nicht groß drüber nachgedacht habe, das mache ich gut, ich bin Christ, ich will auch, sage ich mal so, in der Öffentlichkeit als guter Ehemann und Vater erscheinen. Das bin ich ja auch. Und musste auch merken, wir hatten eine Konferenz und Johanna war auch mit den Kindern da. Und wie das dann ist. Das ist natürlich, wenn man für alles so die Verantwortung hat, auch ein bisschen gestresst und guckt, dass dann das und das muss noch bedacht werden und da kommt noch jemand und da kommt noch jemand. Und irgendwie habe ich da total den Blick für sie so ein bisschen verloren. Und das hat dann wohl einfach ein bisschen, also es hat dann gestört und ich war dann auch grob und habe gesagt, so jetzt nicht und weg. Und weil es sind wichtigere Sachen dran. Und da mussten mich Leute korrigieren hinterher und haben gesagt, du, das ist lieblos und das ist auch fast schon arrogant gewesen. Und im ersten Moment kommen dann eher so Verteidigung zu sagen, naja, es war eine stressige Situation, in dem Moment ist nicht so gemeint. Aber das ist auch so ein leichtes oder so ein ganz typisches Verhalten zu sagen, na, da ist vielleicht doch mehr hinter, wenn man sofort gleich so in die Verteidigung geht. Und Freunde mussten mich dann auch überführen und auch sagen, nee, das ist falsch. Und prüf mal nach, ob dahinter nicht sogar eine Haltung hintersteckt. Weil klar kann das mal passieren oder so, dass man gestresst ist. Aber gerade wenn man sich dann so verteidigt und so über so eine in so einer Täuschung am liebsten bleiben will, dass man sich sagt, so ist es ja gar nicht, ist es so ein Verteidigungsmechanismus des eigenen Ichs zu sagen, ist da nicht vielleicht was dahinter? Und da musste ich auch erkennen, ja, da ist auch eine Haltung hinter, die dann eher ist, mir ist es wichtig, dass Leute jetzt sehen, dass es glatt geht, wenn ich die Leitung habe. Und wenn da was stört, dann will ich es weg haben. Es ging mir in dem Moment tatsächlich um mich. Und da musste ich auch mich überführen lassen und Johanna um Verzeihung bitten und auch einfach vor Gott Verzeihung bitten, dass dort eine Haltung ist, die einfach selbstsüchtig und falsch ist, auch wenn es nach außen hin überhaupt gar nicht so ausgesehen hätte. Da hätte man das auch leicht abtun können, zu sagen, das ist Stress. Und da musste auch eine Veränderung im Herzen passieren. Und ich habe es auch zuerst nicht eingesehen. Erst als Leute das mir gesagt haben und ich Gott ehrlich gefragt habe, ist da wirklich, was habe ich gesehen? Doch, da ist so eine Wurzel von, es ist dann doch wichtiger, was die Leute sehen, als wie es vielleicht Johanna in dem Moment geht. Und ich auch gedacht, und das ist letztlich, da geht's mir um mich. Ich will dann gut dastehen und das ist das Wichtigere. Das ist was Falsches. Ja, also so eine Täuschung, die kann ganz schön leicht sich einschleichen und die kann auch leicht reinkommen. Und ich glaube, es ist dann krass, wenn die Täuschung sich für uns auf unser geistliches Leben auswirkt. Also wenn wir denken, wir sind geistlich, wenn wir denken, wir tun Gottes Willen, wenn wir denken, das geht nach Gottes Willen hier, dann sind wir nämlich genau da, wo die Menschen in Michas Zeit waren. Und wir brauchen tatsächlich den Geist Gottes und auch das Fragen danach. Ist es wirklich etwas, was nicht in Ordnung ist? Und der Wunsch, wenn wir nicht überführt werden wollen und diese Offenbarung nicht haben wollen, dann, wie gesagt, ist unser Gehirn, unser eigenes selbstsüchtiges Herz sehr schnell dabei, Entschuldigungen zu finden oder Argumente zu finden, warum man lieber nicht zu sehr hinhören sollte und alles in Ordnung ist. Da ist unser Kopf und auch unser Herz recht schnell dabei. Und deswegen ist es gut, dass Micha hat so einen Warnruf gemacht, Leute haben mir so einen Warnruf gegeben und ja, vielleicht passiert das auch für euch bei einem Thema in der heutigen Zeit. So ein Punkt, habe ich auch gelernt, oder das ist auch ein ganz guter Beispiel vielleicht, dass da sowas ist, ein Punkt, woran man sieht, ob man da so in der Täuschung ist, ist häufig, wenn man da dran stößt, an diesen sensiblen Punkt, stark überreagiert. Also wenn man mit einem starken Impuls auf irgendwas reagiert und diese Haltung oder dieses Verhalten steht eigentlich außer Verhältnis zu dem, was vielleicht passiert ist. Ich will das so illustrieren. Also dann erkennt man, dass da was dahinter liegt. Einfach, wenn du zum Beispiel so eine offene Wunde am Arm hast. Wenn ich hier sitze und neben mir saß jetzt die Rosaline, wenn die mich so an den Arm anfasst, dann merke ich das, spüre ich das, kann ich vielleicht meine Hand drauflegen und sage, das ist alles gut. Aber wenn ich da eine offene Wunde habe und sie steckt ja ihren Arm hin, ich sehe das vielleicht sogar noch bevor sie es berührt, mache ich so, also wische es ganz schnell weg, wenn das ganz doll weh tut. Oder sobald sie ihn ablegt, sage ich nicht, ah, okay, da tut's Papa gerade weh, wir nehmen ihn mal ganz sanft weg. Das mache ich nicht. Ich mache sofort so, ja, also ganz schnell wische ich es weg. Und es kann sogar passieren, dass ich sie dabei ein bisschen unsanft stoße oder hau oder so, ja. Das liegt einfach daran, dass dort eine offene Wunde ist, etwas, was schmerzt. Und deswegen reagieren wir sehr schnell und sehr krass. Und so ist es, glaube ich, mit Dingen, die in unserem Leben sind, wo wir denken, es ist alles gut, alles in Ordnung, aber da sind wir vielleicht in der Täuschung. Da werden wir angefasst an einem bestimmten Punkt und wir reagieren recht krass darauf. Und das ist so ein Moment, wo man vielleicht mal nachdenken sollte, warum ist das so, was liegt dahinter? Und das ist ja nicht immer, also das ist nicht immer Egoismus vielleicht oder Sünde, es kann auch eine Wunde sein, es kann eine Verletzung sein. Unser Verhalten dann, dass wir darauf vielleicht krass reagieren und es abstreiten, kann etwas sein, was falsch ist. Aber es kann auch manchmal einfach sein, dass ich an dem Punkt verletzt wurde und da ist noch etwas, was nicht verheilt ist, weswegen ich so krass reagiere. Dann ist es auch etwas, was Gott ja heilen möchte. Aber es kann er nur, wenn wir rauskommen aus dieser Täuschung und aufhören zu sagen, da ist ja nichts. Ja, das ist etwas, wo Micha uns zeigt, wie so eine ganze Gesellschaft da drin sein kann. Und ich glaube, ich muss gar nicht groß was viel sagen über unsere Gesellschaft heute. Ich glaube, das ist einfach ähnlich, dieses, was Micha dort schreibt. Sie machen aus geraden Wegen krumme Wegen. Ich glaube, das sehen wir auch in vielerlei Hinsicht in der heutigen Zeit. Es gibt so viele Themen, gesellschaftliche Themen, moralische Themen, auch so wie geistliche Leiter in der Welt heute sind. Da denke ich, ist das fast auch so ein Zeichen der Zeit. Aus geraden Wegen werden dann auch krumme Wege. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns jetzt nicht nur sagen, wie bringen wir die Gesellschaft in Ordnung, sondern auch, wie sieht's in unserem Leben erst einmal selbst aus. Denn daraus folgt, dass wir anfangen, unsere Gesellschaft zu verändern, wenn wir Dinge erlebt haben. Genau. Wollen wir noch zur zweiten Botschaft kommen. Micha verkündigt ein künftiges Friedensreich. Micha 4:1-3 heißt es, am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Festgegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Und es geht noch weiter in Micha 5:1-3. Peter hat das vorhin auch erwähnt, dieser Vers. Doch du Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Er gibt sein Volk den fremden Preis, bis eine Frau den Sohn gebiert. Dann kehrt der Rest seiner Brüder zu den Israeliten zurück. Er tritt auf und weidet sie in der Kraft Jahwes, im höchsten Auftrag seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn jetzt reicht seine Macht bis ans Ende der Welt. Er wird der Friedensbringer sein. Das sind tolle Worte, ja? Es ist so krass, was wir lesen über Jesus. Und das auch einfach zu wissen, ja, das ist 700 Jahre vor Jesus geschrieben. Ganz stark, also ganz weit. Stell dir das vor, was 700 Jahre heute bedeuten würden. Diese Vorhersage wäre so, als wenn heute etwas passiert ist und das hat jemand im Jahr 1300 vorhergesagt. Das ist tiefstes Mittelalter. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es schon hier in Oberramstadt irgendwas, aber bestimmt nicht viel. Ja, also wenn man so überlegt, was könnte so ein Ereignis sein, was vielleicht das wichtigste, grundlegendste Ereignis der Welt ist, so in den letzten 20, 30 Jahren. Ich habe mir überlegt, viele sagen oder Soziologen sagen auch, es ist wahrscheinlich die Erfindung des Internets. Die Erfindung des Internets hat uns wahrscheinlich, weil es die gesamte Welt verändern wird, unser Denken, unser Mitleben, nicht irgendwo, klar, sowas wie der Fall der Berliner Mauer waren auch einschneidende Erlebnisse, aber es ist manchmal dann doch auch lokal begrenzt. Was Potenzial hat, das Leben der ganzen Menschen auf der Erde irgendwie zu verändern. Aber stellt euch mal vor, jemand würde die Erfindung des Internets im Jahr 1300 vorhergesagt haben. Es ist crazy, das kann sich überhaupt nicht vorstellen, das geht gar nicht. Jesus geht das. Bei Gott hat es ihn offenbart, dass dort jemand kommen wird, der seinen Anfang in der Ewigkeit hat, noch vor der Schaffung der Welt. Und dass Gott zulässt, dass sein Volk den fremden Preis gegeben wird, bis zu dem Moment, wo eine Frau den Sohn gebiert. Und das wird in Bethlehem Ephrata sein. Ganz krass. Und das können wir lesen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Skulptur kennt. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite und seht ihr sie da? Weiß jemand, wo das ist und wo das steht? Nee. Guck mal, was die macht. Also, genau, da werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschweißt, umgeformt. Diese Skulptur, ich warte schon mal, die steht in New York im Garten der UNO, bei den Vereinten Nationen. Eine Skulptur, wie dieser Bauer aus dem alten Schwert, was er nicht mehr braucht, hier mit so einem Stein eine Pflugschar schmiedet. Ganz schön krass ist, diese Skulptur wurde 1959 von der Sowjetunion der UNO gespendet. Wir sind mitten im Kalten Krieg, ja? Kuba-Krise ist zwei Jahre später oder ein paar Jahre später und die Sowjetunion, also ein komplett atheistischer Staat, schenkt eine Skulptur der UNO, die sich beruft auf Micha 4. Schon krass, oder? Ist dieses Symbol Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, wurde später dann auch Symbol in der DDR, in der Friedensbewegung. In den 80er Jahren gab es dann so Aufnäher-Buttons überall in der, also die, die in der Friedensbewegung waren, liefen überall damit rum. Micha 4. Das haben sie dann weggelassen auf den meisten, aber es ist eine Verheißung Gottes für das kommende Friedensreich. Krass, wie das so Geschichte macht, ja, ohne dass die Menschen das wissen. Ja, ich kann nochmal 2 Folien zurückgehen. Anders als es vielleicht diese politische Bewegung verstanden hat, in der heutigen Zeit, wo es zu dieser Skulptur gekommen ist, ist Michas Friedensreich ganz stark verbunden einfach mit der Person Jesus, die kommen wird. Das ist das, was er sagt, das ist das Friedensreich. Und wenn wir einmal die Situation der ersten Botschaft, das Volk, das ja dachte, Gott ist mitten unter ihnen und sie berufen sich auf Jahwe und Jahwes Recht kommt auch zur Geltung, aber sie waren vollkommen in der Täuschung, das war nicht so. Wenn wir das mal vergleichen mit der Situation in diesem zukünftigen Friedensreich, dann sehen wir einen Unterschied. Und zwar an der einen Stelle, es ist nicht nur, dass jetzt Frieden herrscht. Damals haben die Leute sind von einem Scheinfrieden ausgegangen. Jetzt herrscht echter Friede. Aber was sich verändert hat, ist, es heißt, das Volk zieht zum Zionsberg und sagt, er soll uns lehren, was recht ist. Ja, ihr seht es da auch, ist ein bisschen klein, aber er sagt, er soll uns lehren, was recht ist. Er soll uns sagen, was wir tun sollen. Da hat sich grundlegend was verändert, weil das ist jetzt die Herzenshaltung der Menschen. Die Menschen gehen nicht nur davon aus, dass das, was sie tun, wohl richtig ist und so ziemlich im Namen des Herrn, weil sie sind ja das auserwählte Volk. Sie gehen hin in der Erwartung, Herr, zeig uns doch, was recht ist. Offenbare uns, was wir tun sollen. Sie ziehen hin als Diener zum Zionsberg und sie sitzen nicht nur irgendwo fett auf dem Zionsberg und sagen, wir haben ja den Tempel, hier geht ja alles in Ordnung, sondern sie ziehen hin und fragen nach Gottes Willen. In den Herzen hat sich etwas verändert. Das wird das Reich ausmachen, das herrscht, wenn Jesus da ist. Ja, und noch etwas verheißt Micha, ja. Das ist eben Jesus Christus, der selbst kommt. Weiter. Nee, wir gehen noch eine hoch. Da geht nochmal eine Folie nochmal zurück. Genau, also das ist einfach das, wo Jesus Christus, Jesus Ankunft vorhergesagt wird. Und er wird bezeichnet als der, der letztlich den Wendepunkt der Geschichte einläutet. Und deswegen glaube ich, weil er sich so stark auf Jesus bezieht, ist es gut, wenn wir noch einmal gucken, was war denn Jesus' Botschaft? Gilt das Alte jetzt noch oder ist es mit Jesus kommen letztlich abgeschlossen? Und deswegen, genau jetzt, gucken wir mal, was Jesus gesagt hat. In Markus 1, Vers 14 und 15 spricht Jesus, das ist das erste Mal, dass er auftritt und seine Botschaft verkündet. Und da sagt er, nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ist doch krass, Jesu Botschaft war, ändert euer Leben, kehrt um zum Vater, tut Buße, denn das Reich Gottes kommt. Ja, es ist schon hier, es ist schon nah, es fängt jetzt schon an. Ihr seht es noch nicht vollumfänglich, es ist noch nicht so, dass alle es sehen werden, aber es bricht schon an. Ich bin schon hier. Und Jesus sieht bei seinem Kommen auf die Erde, bei seinem ersten Kommen auf die Erde, auch noch nicht die erste Zeit oder die erste Botschaft, die Micha damals schon brachte, als erfüllt an. Er sagt nicht, wir sind jetzt im Friedensreich, alles bestens, es wird alles gut, ja? Das sagt er nicht. Seine Botschaft, und er ist selbst da, Gott ist auf die Erde gekommen, ist, ändert euer Leben, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Ja, es bricht schon an. Merkt ihr das? Er hat beide Botschaften, die wir bei Micha angeguckt haben, beide noch drin. Jesus geht davon aus, dass beide Botschaften jetzt wichtig sind für sein Volk. Und das finde ich krass, weil das ist etwas, warum wir dann auch sehen, auch das Alte Testament ist nicht abgelegt in dem Moment, wo Jesus da ist. Nein, es erklärt uns nur noch viel besser, was eigentlich wirklich Jesu Auftrag war und was seine Botschaft ist. Jesu, in diesem kurzen Satz, aber wenn wir jetzt noch mehr Texte von Jesus angucken würden, würden wir das immer wieder merken, wo klar ist, Jesus bringt Gnade und verkündet das Reich Gottes, was da gekommen ist, in ihm ist es da. Das heißt nicht, dass alles einfach nur so bleiben kann, wie es ist. Es muss sich auch etwas ändern. Und er ruft uns auch zu, ändert euer Leben. Hört auf das Evangelium, hört auf die gute Nachricht. Lasst euch mit Gott versöhnen, indem ihr umkehrt und euer Leben ändert. Beide Botschaften gelten heute für uns immer noch. Denn wir warten noch auf dieses zweite Kommen Jesu, wo das Friedensreich für alle sichtbar anbrechen wird. Und ja, und ich glaube, wenn ich das weiß, dass Jesus letztlich bestätigt, dass diese beiden Botschaften heute noch vollumfänglich gültig sind, dann lese ich doch auch das Buch nochmal mit ganz neuen Augen. Und dann gucke ich hin und frage mich, okay, was sehe ich davon genau in der heutigen Zeit? Vielleicht in der Gesellschaft, wie es damals war, aber ich will nicht nur das so von mir weghalten, dass ich denke, ja, die Gesellschaft und so, sondern was sehe ich in meinem eigenen Leben? Wo bin ich vielleicht in der Täuschung und gehe davon aus, Gott ist ja bei mir, bin ja Christ. Ist ja alles gut. Ja, das ist das Wichtigste. Das heißt nicht, dass alles sofort geklärt ist und dass es nicht Bereiche in deinem Leben gibt, die dran sind oder wo du in der Täuschung bist und denkst, es ist alles gut und da braucht Gott nicht mehr ran. Das ist das Schöne. Ich will schließen jetzt mit diesen letzten Versen, mit denen wir gestartet sind im Lobpreis, die wir in Micha 7, 18 und 19 gesungen haben, und wir lesen sie dort. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ja, so um aus dieser Täuschung herauszukommen, dieser Verschließung des Herzens vor dem Geist Gottes und vor seiner Offenbarung und damit der Bloßlegung von falschen Dingen, müssen wir letztlich umkehren. Aber das Tolle ist, wenn wir das tun, dann erfahren wir schon etwas von dem anbrechenden Friedensreich. Und das prägende Wort in diesem Vers für mich ist einfach diese Gnade. Jemand, der voll an Gnade ist. Wir erleben dann Gott nicht als Richter, sondern als einen gnädigen Herrn, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Was für eine herrliche Beschreibung. Das ist das, was wir jetzt erleben. Der Weg ist kein Selbstläufer. Ich glaube nicht, dass alles einfach toll wird und das automatisch passiert. Wie gesagt, wir brauchen dafür so einen Moment der Offenbarung auch in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Es ist auch kein Selbstgänger für das Nordreich und das Südreich gewesen. Wir sehen das, trotz dieser Warnung Michas, trotz der Gnädigkeit Gottes, ist insgesamt das Volk nicht umgekehrt. Und sie wurden dann irgendwann, ein paar hundert Jahre später, von den Assyrern erobert und in die Verbannung geführt. Auch das Südreich wurde letztlich, weil sie es nicht gehört haben, in die Verbannung geführt und musste viele Jahre weg sein, wurde dann wieder gesammelt. Dieser verbliebene Rest, der gesammelt wurde, und sind auch wieder umgekehrt und es ist so ein Hin und Her, es ist kein Selbstläufer, auch nicht in unserem Leben. Aber wer das tut, wer umkehrt, der erlebt Gott als den, der gnädig ist, voll an Gnade und der auch unsere Schuld unter die Füße tritt, unsere Sünde in die Tiefe des Meeres wirft, sodass es auf ewig von uns getrennt ist. Das ist ein wunderbares Bild. Und das zeigt uns einfach auch, dieses Friedensreich ist schon jetzt da, wo wir merken, dass Jesus genau das für uns getan hat und auch jetzt tut, wo wir frei sein können davon und ihm einfach loben können mit diesen Worten: Wo ist solch ein Gott, so wie du? Das wünsche ich, dass wir das aus ganzem Herzen sagen können. Amen.